Ich möchte heute über Frucht reden, Frucht bringen und so weiter. Und ich habe hier etwas mitgebracht. Es ist unschwer zu erkennen, ein Apfel. Und ich weiß nicht, ob es dir persönlich schon einmal so ging, dass du über so einen Apfel oder vielleicht eine andere Frucht einfach mal gestaunt hast. Gestaunt, weil sie doch etwas Besonderes ist. Also mir ging es so. Zu Hause im Garten, wir haben Obstbäume, wahrscheinlich viele von euch auch. Man hat so einen Baum zu Hause und man sieht, wie die Früchte dann auf dem Boden liegen, wie sie so auseinanderfallen. Und irgendwann überlegt man, wie entsteht überhaupt so eine Frucht? Und wir lernen das in der Schule. Es gibt so ein kleines Körnlein, was in den Boden geworfen oder gelegt wird, eingepflanzt wird. Und daraus entsteht dann eine Pflanze und irgendwann auch die Frucht. Was mich aber an diesen Früchten ganz besonders fasziniert ist, dass wenn wir diesen Apfel aufschneiden würden, dann würden wir in diesem Gehäuse viele diese Kerne entdecken. Nun, das ist normal bei Früchten, aber was ich außergewöhnlich finde ist, ich lege einen einzigen Kern in die Erde und aus diesem einen einzigen Kern entstehen viele Kerne. Und das finde ich irgendwie unglaublich. Wie kann es sein, dass in einem Kern ein Vielfaches von sich selbst drin ist? Könnt ihr euch vorstellen, wir würden diese Technik oder diese Methode auf unsere materiellen Dinge anwenden können? Das wäre ein Traum, oder? Ich würde mein iPhone nehmen, in eine Schüssel legen, einen Monat warten, wäre auch bereit, ein halbes Jahr zu warten und dann komme ich und ernte dann 5 oder 10 iPhones. Das wäre doch faszinierend, oder? Oder irgendeine Platine und ich würde die Bestandteile einfach da reinlegen, hinlegen und warten und das Ganze entsteht dann. Aus einem entstehen plötzlich ganz viele und wir wissen, es ist unmöglich. Das geht gar nicht. Also zumindest nicht mit den Dingen, die wir Menschen produzieren und die wir herstellen können. Also das wäre, also ich könnte damit reich werden, wenn ich da irgendwas in dieser Hinsicht entdecken würde. Das geht nur aus dem Leben heraus. Aber Gott hat es so gemacht und es funktioniert millionenfach in der Natur. Und das ist unglaublich. Wie geht das? Ja. Aus einem kleinen Kern entstehen viele. Und dazu möchte ich auch einen Text lesen, der auch darüber spricht. Aus Johannes 12, die Verse 23 bis 25. Johannes 12, Abvers 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Bis zu dieser Stelle. Ich möchte nur kurz in den Kontext einführen, was ist passiert vorher? Wann spricht Jesus diese Worte? Und wenn wir uns das Ganze anschauen, zumindest den Abschnitt vorher, sehen wir, das ist der Moment, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Also dieser feierliche Moment, wo die Menschen ihn ganz besonders hervorhebten und als den König, fast, also auch als den Messias eigentlich ansahen und feierten. Sie jubelten ihm zu Und dann ist es so, da kommen einige Griechen zu den Jüngern, zu Philippus, und sie sagen zu ihm: Philippus, wir würden gern Jesus sehen. Und er nimmt den, geht dann zu Andreas, und sie gehen zusammen zu Jesus und sagen ihm das. Und dann lesen wir diese Worte hier. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Ich stellte mir das Ganze so vor und dachte: Wow, eigentlich ist es ein toller Satz, wo Jesus sagt: Die Stunde ist da, dass ich verherrlicht werde. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir kamen Bilder hoch, wo in Filmen zum Beispiel der Anführer kurz vor einem Kampf ist, seine Hand hebt und sagt: Los geht's, und es bricht so ein Jubel aus oder so ein Geschrei, und es startet so ein imposanter Angriff. Die ganze Masse steht hinter ihm und ist bereit, für den Anführer zu kämpfen. So klingt es erst einmal. Jesus sagt: Ja, die Stunde ist da, wo ich verherrlicht werden soll. Und eigentlich müsste ein Jubel ausbrechen und alle Menschen müssten Jesus auf die Schultern heben, zu ihrem Thron tragen und ihn feiern als den Messias, als den König. Aber plötzlich dieser Wendepunkt, und Jesus sagt dann: Ein Samenkorn oder ja, ein Weizenkorn muss in die Erde fallen. Und dann sagt er, man muss sein Leben hassen. Also irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Und was hat das denn überhaupt mit der Frage zu tun, die ihm da die Jünger stellen, beziehungsweise die Griechen, die Jesus gerne sehen möchten? Spielt das überhaupt irgendwie eine Rolle? Das sind so die Dinge, die uns in diesen Abschnitt hineinleiten. Und Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Ich möchte zuerst uns mal dieses Weizenkorn anschauen. So von der Anatomie her, von wie das aussieht. Vielleicht kann die Technik das einblenden. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich habe ein Bild mitgebracht. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, kann mir die Technik ein Feedback geben? Bekommt man das Bild hier an die Wand oder nicht? Es sind mehrere Bilder, aber das erste Bild kann ich ja schon mal einführen. Das ist einfach ein Bild von einem Weizenkorn. Ah ja, okay. Na, bitte das andere. Das waren drei Bilder, wo das Weizenkorn ganz alleine ist. Genau. Einigen wahrscheinlich bekannt, so sieht ein Weizenkorn aus. Ja, vielleicht schon mal gesehen, vielleicht auch nicht. Dann habe ich noch ein zweites Bild, wenn wir so einen Schnitt durch ein Weizenkorn machen, so einen Querschnitt. Vielen Dank. Ich habe es da gesehen. Hier noch. Ja, super. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt von da hinten, aber ich kann es vielleicht mal ganz kurz vorstellen. Also wir sehen, das ist so dieses Samenkorn. Wir haben ja nur die Schale von außen gesehen, aber da oben sehen wir, da gibt es einen Keimling. Dieser Keimling, das ist der Teil, der dann anfängt zu wachsen. Dann sehen wir, es gibt so eine Schale, die das Ganze umhüllt, und der größte Teil dieses Samenkorns ist Mehl, der Mehlkörper. Also wir sehen, das ist das, was dieses Samenkorn ausmacht, beziehungsweise den größten Anteil dieses Samenkorns ausmacht. Ja, so sieht das Ganze aus. Und wenn alles so seinen Lauf nimmt, dann hatte ich noch mal das dritte Bild, das ihr schon gesehen habt. Dann sieht das herrlich schön aus, wenn es Frucht bringt und ein Samenkorn seinen Zweck erfüllt. Wie wächst es überhaupt auf? Was muss denn passieren? Ich muss so ein einzelnes Samenkorn nehmen, muss es in die Erde legen, in der Regel auch mit etwas Erde bedecken, und dann passiert Folgendes. Wenn es in der Erde liegt und mit Wasser in Kontakt kommt, durch Regen, durch Tau oder einfach durch die Feuchtigkeit, dann nimmt es dieses Wasser auf, quillt ein Stück auf und platzt auf. Das ist der Moment, wo dieses Samenkorn oder dieses Weizenkorn stirbt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt ein Prozess, der unaufhaltsam ist und eigentlich nur in eine Richtung geht. Und das bedeutet Wachstum. Dieser Keimling fängt an zu wachsen. Er fängt an zu wachsen und er bezieht seine ganze Energie aus dem Mehlkörper. Dieser ganze Inhalt, dieser ganze Körper, beziehungsweise dieser Mehlinhalt oder Gegenstand dort drin, der ist notwendig, damit dieser Keimling wachsen kann. Und so wächst es. Und es wächst und verbraucht nach und nach den ganzen Inhalt. Und irgendwann ist dieses Samenkorn, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger ausgehöhlt. Die Schale fällt ab und dann ist nichts mehr davon da. Zumindest vom Samenkorn. Aber es ist eine Pflanze da, die gewachsen ist. Eine Ähre und beziehungsweise so ein Halm. Und in diesem Halm gibt es ganz viele Ähren. Manchmal 50, 40, 60, auch vielleicht 100. Hundertfach. Aus diesem einen kleinen Weizenkorn ist ein Vielfaches von Weizenkörnern entstanden. Wie? Indem dieses Weizenkorn aufgeplatzt ist und sich selbst aufgebraucht hat, so dass ein Halm wachsen kann mit vielen Ähren. Und ich muss euch sagen, das hat mich beeindruckt und sogar bewegt, wo ich dachte, unglaublich, dieses Weizenkorn opfert sich selbst auf. Es ist bereit, seine ganze Energie, die es in sich hat, dieser Mehl, der dann umgewandelt wird in Stärke, zu verbrauchen, damit andere entstehen können, damit Frucht wachsen kann, damit mehr von ihm entstehen. Und das ist dieses Bild, was Jesus hier benutzt. Dieses Weizenkorn hat die Aufgabe oder hat die Bestimmung, in die Erde gelegt zu werden, in die Erde fallen gelassen zu werden, sich selbst aufzugeben, zu sterben und Frucht zu bringen. Wenn ich jetzt so ein Weizenkorn nehmen würde, ich würde es in die Erde fallen und das Weizenkörnchen würde sagen, nee, das mache ich nicht. Von mir bleibt ja nichts mehr übrig, das lasse ich mal schön bleiben. Ich halte meine Schale zusammen, ich nehme kein Wasser auf. Dann würde es einfach da liegen und es hätte überhaupt keinen Zweck. Es wäre sinnlos. Ich weiß nicht, ob das vorkommt. Ich vermute mal schon, vielleicht in der Natur. Das Weizenkorn kann es ja auch gar nicht. Es hat ja nicht diesen freien Willen. Aber wir Menschen schon. Und Jesus benutzt dieses Bild und es ist eine Gesetzmäßigkeit in der Natur. Anders entsteht keine Frucht. Das ist hier nicht anders. Und das ist auch bei all den Obstsorten oder bei all den Gemüsesorten, ist es nicht anders. Wir brauchen Samen, der in die Erde gelegt wird, der stirbt. Und erst dann entsteht Frucht. Ein Gesetz ohne Ausnahmen. Aber dieser Abschnitt macht uns ja auch, glaube ich, deutlich, wer dieses Samenkorn ist. Ich denke, es ist auch nicht schwer zu übertragen und zu verstehen, wen Jesus damit meint. Auf wen er dieses Bild des Samenkorns bezieht. Wir haben ja im Vers 23 gelesen, da sagt er, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wer ist der Sohn des Menschen? Natürlich Jesus selbst. So redete Jesus von sich. Und unmissverständlich ist uns klar, dieses Bild vom Weizenkorn bezieht Jesus Christus auf sich selbst. Hinzu kommt, dass der Einzug in Jerusalem ja eine Woche vor seiner Kreuzigung war. Knapp eine Woche. Es steht also kurz bevor, dass Jesus Christus sterben wird am Kreuz und uns hier dieses Bild liefert, was zeigt, dass dieser Menschensohn sterben wird. Jesus meint sich selbst. Er ist das Weizenkorn. Jesus sagt hier nicht, wenn man ein Weizenkorn, sondern Jesus sagt, wenn man das Weizenkorn, ja, oder wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt. Und es ist ein ganz besonderes Weizenkorn, was in die Erde fallen musste. Und es ist ungefähr 2000 Jahre her. Da nahm Gott ein Weizenkorn und der warf es auf die Erde, wenn ich mal so im Bild bleiben darf. Es war das schönste Weizenkorn, was es jemals nur gab. Es war so groß wie kein anderes. In seiner Form und in seiner Farbe war es perfekt. Noch nie gab es auf dieser Erde so ein Weizenkorn. Und dieses Korn war Jesus. Eigentlich müsste aufgrund dieser Schönheit des Korns so ein Korn aufbewahrt werden. Man müsste sagen, wow, so ein Weizenkorn, wir brauchen das zur Ausstellung, nicht wahr? Dass jeder sehen kann, wie dieses Weizenkorn, wie das aussieht, wie es in seiner Art ist. Aber Gott warf es auf die Erde. Wir lesen in Psalm 45, ich möchte diesen Abschnitt lesen, einige Verse, die uns zeigen, das war das Schönste. Und der Psalmist schreibt dort, du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat dich Gott gesegnet auf ewig. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, deine Majestät und deine Pracht. In deiner Pracht fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und Gerechtigkeit. Und deine Rechte lehre dich furchterregende Taten. Deine Pfeile sind scharf, sie unterwerfen dir die Völker. Sie dringen ins Herz deiner Feinde des Königs. Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reichs ist ein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Also dieser Psalmist beschreibt hier Jesus als den schönsten aller Menschenkinder. Und es ist so unglaublich, dass dieses schönste aller Weizenkörner in die Erde fällt und stirbt. Jesus kam auf diese Erde und er war der Allerschönste in den Augen Gottes, weil nicht ein einziger Gedanke bei ihm geprägt war von Egoismus, von Eigensinn, sondern sein ganzes Leben stellte Jesus in den Dienst für andere. Er war gekommen, um Menschen zu dienen. So wie dieses Weizenkorn sich selbst vollständig aufbraucht, so ist auch Jesus gekommen. Und überlege einmal, Gott selbst braucht sich auf, verzehrt sich in diesem Bild, um Frucht zu bringen. Und diese Frucht sind Menschen, die an ihn glauben. Um Menschen zu gewinnen für sein Reich, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Überlege einmal, was für einen Weg Gott einschlägt, um Frucht zu bringen. Er hätte es auch anders machen können, nicht wahr? Er hätte auch einen Befehl ausgeben können oder zwingen können, dass die Menschen das so machen müssen. Einfach von oben und sagen, so ist es, Punkt. So, wie wir es in vielen anderen Religionen sehen. Aber Gott ist anders. Jesus ist anders. Und wenn wir die ganzen Evangelien lesen, so dürfen wir einen Geschmack davon bekommen, einen Eindruck davon bekommen, wie Gott ist. Und wir dürfen über ihn staunen, über das Leben Jesu staunen, wie er bereit ist, sich aufzuopfern, sich hinzugeben, zu sterben für die Menschen. Sein ganzes Leben war ein Dienst ohne Pause. Also die Pausen, die sich Jesus genommen hat, waren oft nachts. Und die sahen so aus, dass er im Gebet war, in Gemeinschaft mit seinem Vater. Und Jesus ging und er heilte und er predigte und er predigte und er heilte. Er sah Menschen, die alleine waren. Manche Menschen kamen zu ihm, aber es gab Menschen, die sich nicht mal trauten. Da ging Jesus auf sie zu. Er beschützte die Armen, er stellte sich vor die Schwachen und vor die Kleinen. Er stellte sich schützend vor sie. Er nahm es mit der ganzen religiösen Elite damals auf und sagte ihnen die Wahrheit. Was für ein beeindruckendes Leben. Er scheute sich nicht vor Gefahr. Was für ein Weizenkorn. Aber lasst uns bitte nicht dieses Bild vergessen. Dieses Weizenkorn verbraucht sich selbst. Und es hat Jesus so viel gekostet. Es hat ihn so viel gekostet, dass er in einem Moment im Garten Gethsemane Blut schwitzte, weil er so mit der Sünde rang, die er auf sich nahm. Was für ein Preis. Was für ein Weizenkorn. Um Frucht zu bringen, eine nicht zu zählende Schar von Menschen, die an ihn glauben. Wir lesen in Kolosser 1, 16 bis 18, da sagt er, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus dem Toten, damit er in allem der Erste sei. Er musste sterben, er ist das Weizenkorn, damit überhaupt Leben entstehen konnte. Ich möchte uns noch einmal vor Augen führen, ohne den Tod Jesu damals gäbe es gar kein Leben für uns Menschen. Dann würden wir hier nicht zusammensitzen. Er ist der Ursprung des wahren Lebens. Er sagt auch in Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur wer aus diesem Samen geboren ist, hat wirkliches Leben. Anders geht es nicht. Dieses Samenkorn musste sterben, damit Leben entstehen kann. Er ist der Erstling der Frucht. Nun, was hat denn das Ganze mit der Frage der Griechen zu tun? Jesus gibt ja oft Antworten, die manchmal nicht gleich auf der Hand liegen und deutlich werden, sondern man muss erst mal nachdenken, was meint er denn damit? Ich möchte nur kurz diesen Aspekt erwähnen. Die Griechen wollten Jesus sehen. Und Jesus antwortet den Jüngern dann mit diesem Bild. Und mir scheint es so, dass Jesus den Jüngern sagen möchte, ich weiß nicht, ob die Jünger diese Antwort weitergegeben haben, aber dass Jesus sagen möchte, wenn ihr mich sehen wollt, dann müsst ihr mich so sehen. Das ist das, was mich ausmacht. Das ist das, worum es mir geht. Ich bin das Weizenkorn, bereit zu sterben, bereit mich vollkommen aufzuzehren, hinzugeben, damit Leben entsteht. Es ist ja so, wenn wir jemanden treffen würden, den wir noch nicht kennen, dann hätten wir gerne einen Hinweis. Was macht dich aus? Und es könnte sein, ich würde sagen, ich bin ganz besonders groß, du kannst mich erkennen, oder ich habe eine rote Jacke, oder ich trage neongelbe Schuhe, oder irgendetwas, was so ein Alleinstellungsmerkmal hat, um mich zu erkennen, um mich zu identifizieren und herauszusehen aus all den anderen Menschen. Und Jesus sagt, ich bin das Weizenkorn. Und wenn du mich sehen möchtest, musst du mich so sehen. Es reicht nicht zu sehen als einen wunderbaren Menschen, der irgendeine tolle Botschaft gebracht hat. Oder einen, der ein gutes Leben geführt hat und eine tolle Predigt hatte. Das ist nicht das, worum es Jesus geht, sondern Jesus sagt, wenn ihr mich seht, dann müsst ihr mich so sehen, wenn ihr mich sehen wollt, als dieses Weizenkorn, was stirbt, damit Frucht entstehen kann. Und es scheint, als ob er hier auch die Frage der Griechen ganz gut beantwortet hat. Aber ist dieses Bild des Weizenkorns nur auf Jesus beschränkt? Oder geht es noch weiter? Ich bin mir sicher, dieses Weizenkornbild bezieht sich nicht nur auf ihn. Auf jeden Fall auf ihn als den Erstling, auf das Vorbild, aber auch auf uns. Warum? Wir lesen im Vers 25, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das ist Vers 25. Und spätestens hier sehen wir, dieser Vers bezieht sich nicht nur auf Jesus. Jesus verallgemeinert hier diesen Vers, auch auf uns Menschen. Auch wir Menschen dürfen dieses Bild des Weizenkorns als ein Bild für uns nehmen. Wenn wir Frucht bringen möchten in unserem Leben, so müssen auch wir sterben. Das sagt Jesus hier. Dieses sein Leben verlieren, wir kennen den Ausdruck, ne? Ein Leben zu verlieren bedeutet sterben. Ein anderer Ausdruck für den Tod. Und Jesus sagt, wer seine Seele liebt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer den Wünschen und Gedanken des eigenen Ichs nachgeht, wird sein Leben verlieren. Er wird nicht seiner Bestimmung gerecht. Es ist nicht das, wofür Gott den Menschen gemacht hat. Gott hat das Leben dem Menschen gegeben, auch damit er Frucht bringt. Und sein Leben zu lieben bedeutet also, den Dingen nachzugehen, die mir gefallen, aber nicht Gott. Die mir gut tun, aber nicht nach Gottes Willen sind. Die Betonung liegt hier auf sein Leben. Also auf dieses Pronomen, auf sein Leben. Denn das Problem ist, wenn wir unser Leben aus uns herausführen, aus unseren Vorstellungen heraus, dann deckt sich das leider nicht mit den Perspektiven oder mit den Wünschen Gottes, mit dem Leben aus Gottes Sicht. Diese zwei Sichten stehen entgegengesetzt. Meine Sicht über das Leben oder die Sicht des Menschen, des natürlichen Menschen und die Sicht Gottes über das Leben stehen entgegengesetzt zueinander. Der natürliche Mensch sucht sein Leben, indem er sich in den Fokus rückt. Ein Leben, in dem seine Wünsche und Ziele ausschlaggebend sind. Ein Leben, in dem er auf dem Treppchen ganz oben steht. Gottes aber Vorstellungen sind anders. Er hat uns zu seinem Bild geschaffen und er möchte, dass wir zu seiner Ehre leben. Ja, es geht hier um zwei Dinge beim Sterben. Ich möchte das in zwei Punkte unterscheiden und das auch mit der Schrift begründen. Wenn Jesus hier vom Sterben spricht, so sind es zwei Aspekte, die wir hier betrachten sollten. Das eine ist, es geht um ein prinzipielles Sterben, wo ich diese Herrschaft über mein Leben abgebe an Gott. Und der zweite Aspekt ist die Gestaltung meines Lebens, diese Ausgestaltung meines Lebens. Auch da muss ich immer wieder sterben, um Gott wohlgefällig zu leben. Das sind diese zwei Punkte. Ich möchte kurz auf sie eingehen. Bei dem ersten geht es darum, wirklich grundlegend zu sterben. Einmal erkannt und begriffen zu haben, dass ich ein Sünder bin. Dass ich durch mein Wesen und durch meine Natur und durch meine Wünsche nur mich selbst im Fokus habe. Und die Folge ist, oder das Ganze führt in die Hölle. Ich bin ein Feind Gottes. Das muss ich verstanden haben. Und wenn ich das begriffen habe, dass ich aus mir heraus Gott nicht gerecht werden kann oder in Gottes Augen nicht gerecht werden kann, wenn ich das verstanden habe und vor Gott komme, Buße tue und ihm das bekenne und bereit bin, meine Herrschaft abzugeben und für meine Herrschaft zu sterben, das ist dieser grundlegende Tod, den ich, von dem die Bibel spricht. Ich möchte dazu aus Römer 6 auch die Verse 3 bis 8 lesen. Die hattet ihr auch, glaube ich, nicht vor allzu langer Zeit, wo es um die Taufe ging. Aus Römer 6, 3 bis 8, da wird dieser grundlegende Tod eines Menschen beschrieben. Und Paulus schreibt dort: Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also bevor das neue Leben überhaupt entsteht, muss der Mensch sterben. Muss er sein Leben verlieren, die Herrschaft über sein Leben. Er sagt dann in Vers 5, denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir mit ihm auch leben werden. Und wenn Paulus im Römerbrief von Sünde spricht, dann meint er nicht die einzelnen Sünden. Dann meint er nicht, dass, wenn ich jetzt mal gestohlen habe oder gelogen habe, das meint er damit nicht, sondern Paulus spricht hier von der Sündhaftigkeit des Menschen. Es geht darum, dass der Mensch gar nicht anders kann, als zu sündigen, weil in seinem Herzen die Herrschaft nicht Gott obliegt, sondern dem Teufel. Und Paulus spricht, wenn er von Sünde spricht, von der Stellung des Menschen als, ich möchte mal sagen, Teufelskind. Als Kind des Bösen. Und wenn ein Mensch bereit ist, das zu erkennen, anzuerkennen, und das aufzugeben, dann wird er zu einem Gotteskind. Wir lesen in Johannes 1, Vers 12, wo er sagt, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen oder die Macht. Also ein Gotteskind zu werden, bedeutet, die Herrschaft abzugeben, zu sterben, von der Stellung her. Und erst durch die Aufnahme dieses stellvertretenden Todes Jesu darf ich ein Gotteskind werden. Aber dieses Sterben geht noch weiter. Es bezieht sich nicht nur auf die Stellung, wo ich von einem Teufelskind zu einem Gotteskind werde, sondern selbst wenn ich ein Gotteskind bin, bedarf es des Todes. Jeden Tag. Und damit meinen wir die Heiligung, in der wir leben sollen. Die tagtägliche Heiligung. Gott möchte nicht nur einen Herrschaftswechsel, wo dann in meinem Leben steht, Gott ist der Herrscher, sondern Gott möchte, dass ich auch so lebe und dass er herrschen kann in meinem Leben. Sein Leben zu hassen bedeutet nicht, seinem Leben ein Ende zu machen, indem ich mich selbst dann umbringe, indem ich meinem Leben ein Ende setze im leiblichen Sinn, sondern sein Leben zu hassen bedeutet, dieses Sein zu hassen. Und wenn Jesus dieses Bild benutzt mit Lieben und Hassen, dann nur, um diesen starken Gegensatz zu zeigen, wo er ausdrücken möchte, so entgegengesetzt, so krass ist diese Spanne, dieser Unterschied. Und deswegen sagt er, sein Leben hassen. Damit ich nach seinem Willen lebe, nicht nach meiner Lust und Laune, sondern das suche, was er möchte. Und es gibt auch da einige Stellen in der Schrift. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 30, wo er sagt, wir begeben uns stündlich in Gefahr und wie ich sterbe täglich. So war er bereit, sein Leben aufzuopfern. Wo er sagt, ich sterbe täglich. All die Gefahren, die anstehen, die spielen für mich keine Rolle. Ich bin bereit, mein Leben aufzuopfern, damit Frucht für Gott entsteht. Und Jesus sagt da auch in Lukas 9, 23, wo er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich, jeden Tag. Wir sind herausgefordert, uns jeden Tag zu verleugnen, jeden Tag zu sterben. Verleugnen bedeutet mit anderen Worten auch für sich selbst zu sterben. Mein Schwager berichtete mir einmal, wie sie im Zug unterwegs waren. Es war ein Bruder aus Amerika und der Älteste, sie waren zusammen und in Kasachstan gibt es ganz lange Strecken und dementsprechend auch Nachtzüge, wo man so Waggons mit Schlafmöglichkeiten. Und sie waren unterwegs und als sie morgens dann, also noch früher morgen, sagte er, wachte er auf und hörte, wie der Bruder weinte. Und dann fragte er ihn, was ist los? Und der Bruder sagte dann, ich sterbe. Er war ganz schockiert ein Stück weit, also wachte auf, sagte, was kann ich dir irgendwie helfen und so. Und er sagte, nein, ich sterbe für mich selbst. Er war im Wort Gottes unterwegs und wahrscheinlich war es bei ihm ein Stück weit Gewohnheit, immer wieder morgens früh, da legte er seinen Willen, seine Wünsche, seine Pläne, die gab er Gott ab und war bereit für das alles, was er sich wünscht und wovon er vielleicht träumt, zu sterben, dafür zu sterben, es abzugeben, es loszulassen. Und er sagte, dieser Bruder war schon ein besonderes Zeugnis auch für ihn, wie er dann am Bahnhof mit Menschen umging, voller Liebe und wie er ihnen das Evangelium einfach so weitergab. Aber ja, er starb und es tut weh, nicht wahr? Es ist nicht immer so einfach. Warum? Weil unser natürlicher Mensch einfach so widersprüchlich ist zu dem Denken Gottes. Eigentlich denken wir, je mehr ich auf meine Dinge achte, auf meine Wünsche acht gebe, sie fördere, dann wird es mir gut gehen. Das ist das, worum es geht, wo ich mich dann besser fühle. Aber Jesus sagt, nein, du musst sterben. Jeden Tag. Anders gibt es keine Frucht. Anders wächst keine Frucht. Es ist nicht so einfach. Aber Gott fordert uns zu diesem heraus. Frucht zu bringen, ohne zu sterben, ist unmöglich. Jesus bringt hier auch einen weiteren Aspekt mit hinein und er sagt, wer sein Leben hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Dieses Hassen meines eigenen Lebens oder dieses Sterben, dieses tägliche Sterben, festigt mich persönlich in der Stellung als Gotteskind. Es ist etwas, was mich sicher macht in diesem Wandel mit Gott. Er schreibt hier, es wird ihn bewahren. Mir fiel das nicht ganz so leicht. Was meint er damit? Was zum ewigen Leben bewahren? Wie funktioniert das? Ich habe dann einige Stellen nachgeschaut, wo dieses Bewahren auftaucht. Und ich möchte euch diese Stellen mal kurz vorlesen. 4 Stellen aus der Schrift, die dieses Bewahren ansprechen. Und ich muss sagen, das Schöne ist, dieses Bewahren ist nicht nur etwas, was komplett auf meinen Schultern ruht, sondern ich bin herausgefordert zu sterben, damit ich das Leben bewahre zum ewigen Leben. Aber nicht nur ich, sondern Gott spielte auch eine entscheidende Rolle. Ich möchte 2. Thessalonicher 3, Vers 3 lesen. Da steht, aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Also Gott, Jesus wird uns bewahren. Aber in 1. Timotheus 6, Vers 20, da schreibt Paulus an Timotheus und sagt, Timotheus, bewahre das Anvertraute gut. Meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Einerseits bewahrt Gott, aber andererseits müssen auch wir bewahren. Dieses Leben zum ewigen Leben. Oder 2. Timotheus 1, Vers 14, dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist. Aber in Vers 12 sagt er auch, aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren. Ja, wir dürfen in diesem ganzen Prozess, wenn wir das Leben hassen, wenn wir unser Leben ausrichten auf Gott, nicht auf uns selbst, das bewahrt uns in der Stellung, das festigt uns in dieser Gotteskindschaft zum ewigen Leben hin. Aber es ist nicht nur auf unseren Schultern, sondern Gott ist mit dabei und er hilft uns und bewahrt uns in diesem. Ich möchte dann zum Ende dann noch hin auf einige konkrete Dinge zu sprechen kommen. Es ist so, als ich mich dann zu diesem Abschnitt vorbereitete, dachte ich, ja, es sind schöne Auslegungen, aber wie sieht es in meinem Leben konkret aus? Was bedeutet es denn zu sterben? Und in den Kommentaren und an den Hilfen hatte ich dazu nichts gefunden. Aber was bedeutet denn tagtäglich zu sterben? Wie sieht das aus? Und als ich dann so vor Gott stand, dafür betete, ploppten in meinen Gedanken ganz viele Dinge auf, wo ich dann dachte, oh meine Güte, mein Leben ist ja voll davon, wo ich sterben kann, wo ich eigentlich für mich selbst lebe oder herausgefordert bin, nicht für mich selbst zu leben. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie dein Morgen aussieht, wenn du aufstehst. Womit beschäftigen sich meine Gedanken? Ist es so, dass ich wie David morgens früh aufstehe und über Gott nachsinne? Oder bin ich schon voll im Alltag drin? Welche Probleme stehen an? Was muss ich lösen? Was habe ich noch nicht geklärt? Was bewegt mich? Bin ich bereit, früh wie möglich aufzustehen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben? Oder kämpfe ich noch, damit ich irgendwie 5 Minuten irgendwo abzwacken kann, wo ich denke, ja, 5 Minuten später aufstehen, ich schaff's immer noch zur Arbeit, ein bisschen mehr Gas geben, das klappt schon. Und suche diese 5 Minuten für mich und für meinen Schlaf. Das wäre eine Möglichkeit. Mir kam dann etwas auf, was ich immer wieder morgens erlebe. Es ist so, dass ich immer wieder morgens mal Brötchen hole, zum Bäcker fahre. Ja, und wie so oft ist es dann manchmal knapp mit der Zeit. Und bei mir hat sich schon so ein Automatismus eingependelt, wenn ich dann zum Bäcker fahre. Meistens sind da ja noch nicht so viele Leute morgens dann. Ich roll rein, das Auto rollt, macht den Gang raus, ne, mit der einen Hand die Zündung aus, Handbremse hoch, Tür geht schon auf, einfach weil man nicht viel Zeit hat. Also alles ganz effizient gestaltet von der Zeit her, von den Abläufen. Und dann steige ich aus dem Auto aus und meistens habe ich schon vorher, wenn ich so in den Parkplatz einfahre, habe ich schon so die Lage gescannt und geschaut, gibt's Leute beim Bäcker, weil davon hängt dann ab, wie viel Zeit ich habe, ne? Morgens, wie schnell und so weiter. Und dann steige ich aus und ich steige dann aus, schaue zum Eingang und immer wieder kam es vor, dann sah ich, wie eine andere Person aus der entgegengesetzten Richtung auch zum Bäcker läuft. Dort beim Bäcker ist keiner, so, und jetzt ist die Frage, wer kommt zuerst? Und ich kann es ganz gut einschätzen, ja, wenn er dort läuft und ich hier, ich weiß, wer ungefähr zuerst ankommt. Und ich kann das auch ein Stück weit beeinflussen. Weil wenn ich sehe, oft ist es dann ja so, wir würden knapp ungefähr gleichzeitig ankommen. Kann ich einfach beschleunigen, meinen Schritt beschleunigen und ich werde vor ihm da sein. Und das ist der Kampf, der dann in einem losgeht. Will ich Erster sein oder darf er Erster sein? Ich habe 6 Kinder zu Hause, der bestimmt nicht. Also ich hätte schon die Argumente dafür, als Erster dort anzukommen, oder? Wäre schon gerechtfertigt. Der muss bestimmt nicht so viele Kinder zu Hause versorgen wie ich. Und der Kampf beginnt. Was machst du? Gibst du Gas? Bremst du ab? Lässt du ihn vor? Sterben. Meinen Wünschen zu sterben. Und Gott sei Dank schenkt er mir immer wieder die Kraft, abzubremsen. Zu sagen, ich bremse ab, nicht, dass wir dann da vorne ankommen, da könnte Gefahr laufen, dass ich vor ihm reinhusche. Lieber schon vorher klarstellen, du kannst zuerst rein. Einfach sterben. Für sich selbst, für seine Wünsche. Ein positives Beispiel. Aber nein, das läuft nicht immer so, das Leben. Ich erinnerte mich dann an eine andere Situation. Ich bin Lehrer an der Schule und wir saßen dann zusammen im Lehrerzimmer. Plötzlich kam eine Kollegin rein und sagte, in der Halle ist eine Schülerin eingesperrt. Die kommt nicht raus. Bei uns, wir haben zwei Hallen und die zwei Lehrer, zwei Kollegen hatten also Sport gehabt. Einer davon war ich. Und jetzt ist die Frage, wer steht auf und geht zum Aufschließen? Es ist so, ich glaube, nur ein Lehrer kann verstehen, wie wichtig Pausen für einen Lehrer sind, wie kostbar sie sind und wie kurz und wie schnell sie vergehen. Und die Halle bei uns, die liegt vom Lehrerzimmer am weitesten entfernt. Also der Weg dahin und zurück ist die Pause vorbei. So, und jetzt sitzen wir. Der Kollege gegenüber hatte Sport und ich hatte Sport. Und ich war mir relativ sicher, das kann nur eine von meinen Schülerinnen sein. Hatte eine fünfte Klasse und da gibt's so Trödeltanten. Ja, die immer wieder Beschleunigung brauchen. Und eigentlich hatte ich reingeschaut, aber die hatte sich in der Dusche umgezogen. Also, und plötzlich war sie da. Außerdem kann sie von innen immer raus. Und all das brodelt so in meinen Gedanken. Und mein Kollege steht auf und er geht los. Ja, ich habe es nicht geschafft. Ich bin meinen Wünschen nachgegangen. Ich bin in dem Moment nicht gestorben und habe verzichtet auf dieses Recht. Obwohl die Wahrscheinlichkeit viel höher war, dass es meine Schülerin war, anstatt sein. Und er ist hingegangen. Und er hat sich, ich sag jetzt mal, aufgeopfert, auf seine Pause verzichtet. Seinen Willen gestorben, seinen Wünschen. Und ist gegangen, um das Ganze aufzuschließen. Also wir sehen, ja, das Leben besteht aus Siegen und Niederlagen. Aber ich habe verstanden, das bedeutet es zu sterben. Und wenn wir so in diesen Kleinigkeiten nachdenken, wie viele Hunderte, vielleicht tausende Möglichkeiten haben wir am Tag zu sterben und Frucht zu bringen für Gott. Gott, es ist nicht so, dass diese Dinge zwischen beim Bäcker, dass Menschen das mitkriegen. Das ist ja etwas zwischen mir und Gott. Aber ich ähnele ihm dadurch, wenn ich bereit bin, meinen Willen aufzuopfern. Das verändert mich. Es bringt ihm Ehre. Paulus schreibt in Philipper 1, 21, für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Und ich möchte zusammenfassen, das sieht toll aus, oder? Und es schmeckt auch toll. Und wir dürfen es genießen. Aber wie ist dieser Apfel entstanden? Wie entsteht die Frucht? Es gab ein Korn, ein Kern, meine ich. Diesen Kern sehen wir hier nicht. An den denken wir auch gar nicht, wenn wir diesen Apfel essen. Und dieser Kern weiß wahrscheinlich auch gar nicht, was aus ihm entstanden ist. Wie schön der Apfel ist, wie der schmeckt, das weiß er nicht, dieser Kern. Aber er hat sich aufgegeben, er hat sich aufgeopfert, damit Frucht entstehen kann. Vielleicht ein Baum sogar mit ganz vielen Früchten. Und Jesus Christus ist genauso. Ehrlich gesagt muss ich gestehen, als ich darüber nachdachte, scheint es mir so, dass Gott, als er die ganzen Bäume geschaffen hat, die ganzen Früchte, als ob er das Evangelium schon da hineingelegt hat. Und als ob er uns durch diesen Apfel und durch all die ganzen Früchte predigen möchte und sagen möchte, ich bin für dich gestorben, damit Frucht wächst. Aber auch du sollst für mich sterben, damit aus deinem Leben Frucht wächst. Ich wünsche euch und auch mir einfach Gottes Segen, viel Kraft, dass wir ein fruchtreiches Leben zu seiner Ehre haben. Amen. Ich weiß nicht, betet ihr dann? Ja, lasst uns aufstehen zum Gebet. Jesus Christus, ich danke dir für dieses gewaltige Vorbild, was du uns gegeben hast. Du hast dich selbst komplett aufgegeben. Du hast dich in den Dienst deines Vaters gestellt. Es gab nichts, was du aus deinem eigenen Willen herausgetan hast. Und du hast uns heute auch dieses Bild des Weizenkorns vor Augen geführt, was uns eine Hilfe sein soll, wo wir sehen dürfen, es verbraucht sich, um Frucht zu bringen, damit anderes wachsen kann. Und du forderst uns heute heraus, forderst uns auf, dass auch unser Leben Frucht bringt, zu deiner Ehre. Und ich möchte dich für mich bitten, aber auch für die Geschwister hier und für all die Christen, dass wir bereit sind, unser Leben aufzuopfern für dich. Dass wir bereit sind, tagtäglich zu sterben in all den Situationen, wo es darum geht, meinen Willen durchzusetzen oder deinen. Aber ich möchte dich auch für die Menschen bitten, die noch nicht gestorben sind, die ihre Herrschaft noch nicht abgegeben haben, dass du in ihren Herzen wirkst, dass auch sie bereit sind, ihr eigenes Leben unter deine Herrschaft zu stellen, zum Lobe auch deiner Herrlichkeit. Amen.